wenn ich in letzter Zeit so in meiner Bibel gelesen habe, gewann ich immer wieder den Eindruck, dass es ganz wunderbare Zusammenhänge geben muss bezüglich der letzten Zeit, was die Wiederkunft Jesu betrifft. Wenn man alle Stellen, die sich darauf beziehen, zusammenfassen würde und sie im richtigen Zusammenhang sehen könnte, gäbe es bestimmt ein feines, zusammenhängendes, klares Gesamtbild. Mein Thema, über das ich heute Abend sprechen möchte, lautet Rettung vor der Katastrophe. Soll es denn wirklich zu einer Katastrophe kommen? So fragen nicht nur wir Gläubige, so fragen die Politiker auf unserer Erde, so fragen Wirtschaftsexperten, so fragen die Biologen, soll es das tatsächlich geben? Die Bibel spricht eindeutig davon und macht uns an vielen Stellen darauf aufmerksam. Wenn es also so düster aussieht und wir solch einer Zeit entgegengehen, so müsste doch in diesem Thema doch auch etwas Schönes, Erhabenes zu finden sein. Rettung vor der Katastrophe. Lasst mich dazu ein wichtiges und vielsagendes Wort aus Lukas Kapitel 17 lesen, von Vers 26 bis 37. Da heißt es, und genauso wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche einging. Und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Genauso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Genauso wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. An demselben Tage, wer auf dem Dache ist und hat seinen Hausrat im Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Gedenkt dabei an Lots Weib. Wer das sucht, seine Seele zu erhalten, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Ich sage euch, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen miteinander auf einer Mühle. Eine wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Mir ist mehrmals schon aufgefallen, liebe Geschwister, dass der Herr Jesus, wenn er die Endzeit enthüllen und erklären wollte, gerne auf alttestamentliche Personen und Zustände zurückgegriffen hat und sie dabei benutzt hat, um zu sagen und klarzustellen, wie es sein wird vor oder bei seiner Wiederkunft. Nun werden hier zwei Personen herausgegriffen. Und wenn der Herr Jesus uns hier diese zwei Personen aus dem Alten Testament vor Augen führt, da möchte er doch ganz gewiss mit diesen zwei Personen etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Es wäre töricht von uns, wenn wir da oberflächlich darüber hinweggingen. Es ist sehr, sehr gut, dass man diese Personen dann einmal gründlich unter die Lupe nimmt und einmal fragt, wie war es damals zu ihrer Zeit? Über diesen Noah wird ja sehr, sehr viel gesprochen, habe ich selber auch schon getan. Heute Abend soll es mir um die Person Lot gehen. Was Jesus mit der Person des Lot uns zu sagen hat, bezüglich seiner Wiederkunft. Ich möchte aber so 5, 6 Punkte erst einmal aus diesem Text herausgreifen und will sie einmal kurz erläutern. Da wird uns zunächst einmal gesagt, oder dreimal gesagt, angenommen und verlassen. Welche schwerwiegende Worte sind es doch. Welche schicksalsentscheidende Worte, angenommen oder verlassen. Diese beiden Worte bezieht der Herr Jesus auf den Augenblick, wenn er kommen wird oder wenn er durch wunderbare Eingriffe aus der himmlischen Welt, so will ich das formulieren, seine Auserwählten herauslösen und herausretten wird vor der Katastrophe. Ein Liederdichter sagt uns schon, er wird sammeln zur heiligen Schar all die Seelen, die im Blute sich wuschen, recht klar. Das sind Menschen, bei denen die Schuldfrage durch das Blut und durch das Sühnopfer Jesu Christi zur Klärung gekommen ist. Anders formuliert, das sind Leute, die in ihrem Herzen drin eine tiefe und felsenfeste Heilsgewissheit haben. Menschen, die sagen können, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Menschen, die ein so festes Vertrauen, einen so starken Glauben in Sühnopfer Jesu Christi haben, dass sie das eine ganz, ganz gewiss wissen. Meine Sündenschuld ist hundertprozentig vergeben und abgewaschen im Blute Jesu. In jener Zeit, wenn Gott seine Auserwählten herauslösen wird, vor der kommenden Katastrophe, wird auch über deinem Leben eins dieser beiden Worte stehen. Angenommen, verlassen. Was liegt doch in diesen beiden Worten drin? Welch eine Seligkeit, welch ein Glück, welch ein Jubilieren, welch eine wunderbare Erwartung, angenommen und mit Jesus Christus in Verbindung gebracht zu werden, im Hochzeitssaal zu landen. Wie traurig hingegen ist doch das andere Wort, verlassen, zurückgelassen zu werden, mit dem Wissen, jetzt ist die Brautgemeinde beim Herrn und feiert das Hochzeitsfest in wunderbarer, himmlischer, vollkommener Weise. Das schönste Hochzeitsfest hier auf dieser Erde kann keinen Vergleich abgeben mit der Hochzeit des Lammes. Wie schrecklich muss es doch sein, wenn über einem Leben geschrieben steht, verlassen. Und sie werden, wie wir schon hörten, dann an der Hochzeitstür klopfen und sagen, Herr, Herr, lass uns ein. Seht ihr Lieben, ich kann nicht anders. Ich muss auch jetzt wieder herausstellen und betonen, die Weichen zu diesem angenommen oder verlassen werden, müssen jetzt gestellt werden. Jetzt, solange es Gnadenzeit ist. Jetzt, wo man noch Öl kaufen kann, jetzt, wo die Gnadenzeit angeboten wird, muss ich mich entscheiden, was über meinem Leben stehen soll. der zweite Punkt, den ich herausstellen möchte. Wer an jenem Moment auf dem Dach des Hauses ist, also oben, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das zur Zeit Jesu war, das waren die Flachdächer. Ich bin manches Mal schon auf den Breiten in Marokko und Algerien auf solchen Flachdächern der Lehmhäuser gewesen. Das tun die Leute sehr gerne, wenn die Sonne am Verschwinden ist. Wer also auf dem Dach oben ist, der kehre erst nicht noch einmal hernieder, um etwas aus seinem Haus herauszuholen. Das bedeutet doch so viel. Es soll ihm von seinem ganzen Besitz, das er hat, nicht so lieb sein, dass er mitnehmen möchte. Du musst bereit sein, in jenem Moment alles zu verlassen, alles zurückzulassen. Der dritte Punkt ist dem ähnlich. Gedenket an Lots Weib. Warum sollen wir daran denken? Wie war das mit dieser Frau Lot? Die war schon bereits heraus aus Sodom, aus der Stadt des Verderbens. Aber in ihrem Herzen da drin war noch ein Verlangen, ein Sehnen hin zu dieser Stadt. Sicher gab es da interessante, liebe Leute, mit denen sie in Verbindung stand. Sicher gab es Dinge darin, an die sie gerne gedachte in die Stadt. Und da war irgendetwas in ihrem Herzen, das zog sie dahin nach Sodom zurück. Und sollte doch tatsächlich alles in Flammen untergehen, sollte tatsächlich das alles vernichtet werden, das war ihr unfasslich. Vielleicht nur einen Augenblick zurückschauen. Und sie erstarrte zur Salzsäule. Warum das alles? Was will uns Jesus damit sagen? Damit möchte er sagen, hab eine klare geistliche Gesinnung in jenen Augenblicken. Das heißt, raus aus Sodom, in Richtung des Hochzeitssaales. Wer in den Hochzeitssaal gelangen will, muss ausgehen, hörten wir am Anfang der Woche. Und Frau Lot war ausgegangen, aber sie hatte zurückgeblickt. Wie sagt der Heiland einmal an einer anderen Stelle, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Um diese echte, saubere, innere Einstellung zu haben, ist es dringend nötig, dass wir von allem los und befreit sind und dem Ziele entgegenschauen. Der vierte Punkt, den ich herausgreifen möchte aus diesem Zusammenhang, ist etwas sehr Schreckliches, das ich schon angedeutet habe. Zweimal wird uns hier in der Bibelstelle gesagt, und brachte sie alle um. Das war so bei Noah und das war bei Lot auch so. Das Gericht kam ganz perfekt und traf dort die ganze Menschheit. Und der fünfte Punkt, der ist sehr, sehr tröstlich. In beiden Fällen, Noah wie bei Lot, gab es Überlebende, gab es Errettete. Und so wird es ganz bestimmt und ganz gewiss auch sein in der Endzeitkatastrophe. Ich erinnere noch einmal an das Thema, das ich gestellt hatte. Rettung vor der Katastrophe. Der sechste Punkt und der letzte Punkt. Dreimal las ich genauso, wie es war zur Zeit Noahs. Genauso, wie es war zur Zeit Lots, wird es sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und wenn Jesus hier sagt, genauso wird es sein, dann wollen wir die Sache mit dem Lot doch einmal ein wenig näher ins Auge fassen. Ich möchte von dem Punkt an beginnen, wo Abraham eines Tages am Eingang seines Zeltes sitzt, um die Mittagszeit. Es muss wohl sehr heiß gewesen sein. Und da sieht er plötzlich, dass drei Männer vor ihm stehen. Sein geistlich geübtes Auge hat in diesen drei Männern, die so wie eben irgendwelche Männer aussehen, genau den Herrn und seine Begleitung erkannt. Er steht auf und neigt sich vor ihnen auf die Erde und bietet ihnen seine Gastfreundschaft an. Und sie nehmen das auch an, und dann werden ihm Kuchen gebacken, ein zartes Rind wird geschlachtet, und so bei diesem Gespräch wird dann dem Abraham noch einmal versichert: Jawohl, Gott hat es beschlossen, du sollst einen Sohn bekommen. Und nach diesem Gespräch standen die drei Männer auf und gingen in Richtung Sodom. Und Abraham begleitet diese drei Männer. Ich kann mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, was da für eine innere Spannung bei diesen vier Männern war. Abraham, der Herr und die zwei Engel, so wird uns gerichtet. Und das sagt uns die Bibel in so schöner und feiner Weise. Und das möchte ich unbedingt heute Abend herausstellen. Da sagt Gott zu sich selber: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich vorhabe? Das hat mich so sehr bewegt. Stell dir vor, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott, der Wolken, Luft und Winde gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dieser gewaltige, ewige Gott, diese hohe Majestät, sagt sich in seinem Inneren: Wie soll ich Abraham verbergen, was ich vorhabe? Und dann gibt er die Begründung an. Da er doch ein großes Volk werden soll. Und da steht dann noch geschrieben: Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, das wären sogar dann noch die Enkelkinder, dass sie des Herrn Wege halten und tun. Warum konnte Gott dem Abraham das nicht verbergen? Weil Gott ihn dazu ausersehen hatte, seinen Kindern, seinem Hause zu befehlen und seine Nachkommen in den Wegen des Herrn zu wandeln. Also nicht den Kindern Ratschläge geben, interessant, sondern seinen Kindern zu befehlen. Bitte schauen wir heute in unsere Familien hinein. Wie sieht's da aus? Leider, leider muss ich mich selber an der Nase anpacken. Wie werden heute unsere Kinder erzogen und beeinflusst vom Weltgeist? Mode spielt eine große Rolle. Schändliche Literatur spielt eine große Rolle. Der Fernsehapparat spielt eine große Rolle. Was für eine schmutzige und dreckige Flut strömt von Sodom heute in unsere Häuser hinein. Es liegt mir völlig fern, lieber Zuhörer, dir Vorschriften zu machen über deine Hausordnung. Aber was gibt es da alles drin? Mir tut es in meinem eigenen Herzen weh, wenn ich sehe, welchen Einflüssen meine Kinder ausgesetzt sind. Von Abraham steht klipp und klar geschrieben: Er soll, dazu ist er erwählt, seinen Kindern befehlen, in den Wegen des Herrn zu wandeln, damit der Segen, der ihm versprochen ist, auf seinen Samen käme. Was hast du auf deine Nachkommen gebracht? Segen oder Unsegen? Bist du in deiner eigenen Familie entschieden auf der Seite Jesu Christi? Ich weiß, das ist ein heißes Eisen. Ich ecke da manches Mal an. Man sagt, so übertrieben braucht man nicht sein. Von Abraham, demjenigen, der nicht in Sodom war, hat Gott solches gesagt. und Abraham war ein Beter. Und Gott konnte an Abraham nicht vorbeigehen. Weißt du, was ich daraus folgere? Lass es mich mutig aussprechen. Denn genauso wie es war zur Zeit Lots, so wird es auch sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes. Wenn Gott damals bei einem Abraham nicht vorübergehen konnte, ohne ihm klar und deutlich zu sagen, was über Sodom kommen würde, so wird Gott auch in unserer Zeit an den Menschen des Glaubens nicht vorübergehen können, sondern wird ihnen klar und deutlich erklären und sagen, was auf unsere armselige Welt zukommt. Und dann sagt er, hör Abraham, es ist ein großes Geschrei vor mich in die Herrlichkeit gekommen von Sodom. Wie manch eine Frau wird geseufzt haben, weil der Mann die Ehe gebrochen hat. Wie manch ein Mann wird geseufzt haben, weil die Frau die Ehe gebrochen hat. Wie manch eine Frau hat geseufzt in ihrem Inneren, weil der Mann keine natürliche Neigung mehr zu ihr gehabt hat und homosexuell geworden ist. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo unsere Intelligenzschicht vor allem Dingen zusteuert und mehr offenbar wird, dass es einem graust. In einer Kirche, ich war eingeladen von dem Pastor dort, sprach ich über das sechste Gebot. Und zwar, wie Gott es haben wollte. Menschliche Paragraphen hin, menschliche Paragraphen her. Ich hab's gewagt, so zu verkündigen, wie die Bibel das sagt. Prompt bat mich ein Religionslehrer, ein ehemaliger Pfarrer, anschließend um eine Aussprache. Mit 15 jungen Leuten, etwa im Alter von 14, 15, 16 Jahren. Es war eine Gymnasiumklasse. Und da hättest du sehen sollen. Dieser Mann, der schleuderte mir rücksichtslos ins Gesicht. Das, was sie da predigen, ist altmodisch, unzumutbar für den modernen Menschen. Die plädieren auf freie Liebe. Die möchten die Erde zu einem Hasenstall machen. Wilde Liebe. Von Ehe halten sie nichts. Und da waren einige Brüder da und haben gesagt, nein, wir reden und predigen so, wie es Gottes Wort hier sagt. Hättest du sehen sollen, welch ein Gift aus den Augen dieser 14, 15, 16-jährigen Leuten mir entgegengespritzt ist. Da fühlte ich regelrecht einen Hass gegen mich ausgehen. Warum? Der Herr Religionslehrer hatte ihnen geraten, man sollte vor der Ehe sexuelle Erfahrungen haben. Und ich kann euch das nur bestätigen, dass junge Leute manches Mal mit 17, 18 Jahren sexuelle Erfahrungen haben, das spottet jeder Beschreibung. Auch für die Homosexualität wird Tor und Tür geöffnet. In Gottes Wort wird das alles als schandbar bezeichnet. Das sind alles deutliche Zeichen, dass die Menschheit gerichtsreif wird. Es ist ein großes Geschrei vor mich gekommen. Ihr Lieben, ich dachte schon manches Mal so bei mir, wenn ich im Gebet vor Gott stand, oh mein Gott, musste ich sagen, wie siehst du diese schmutzige Flut, diese Sexwelle, wenn junge Menschen in ihrem besten Alter verseucht und ruiniert werden, zerstört werden an Seele und an Leib? Und da gibt es noch solche Leute, die behaupten, das sei nicht schädlich. Und als Seelsorger müssen wir immer wieder sehen, wie der Mensch zerstört wird durch die List des Satans. Und wenn einer es wagt, gegen diese Flut Stellung zu nehmen,
Oh, dann brannte die ganze Wut der Hölle auf ihn nieder. Ach, ihr Lieben, dass wir doch gläubige Menschen wären, die sich dieser Flut entgegenstellen würden. Nun ist noch die Drogenwelle gekommen, nun ist noch die okkulte Welle gekommen. Der Mensch ist schon so labil geworden, und wenn er, jener Supermensch, der Antichrist, kommen wird, dann sollst du sehen, wie schnell das geht, rasend schnell. Ich beobachte die Einflüsse, Massenpsychose, du, das geht so schnell, und die Menschen, die werden gepackt. Wir haben heute schon in Deutschland Fälle, dass Homosexuelle christlich getraut werden. Zustand wie in Sodom. Und stell dir vor, in diesem Sodom sitzt der Lot drin. Wie sagt das Neue Testament? Sie quälten seine gerechte Seele. Wenn du so ein Lot bist, dann fühlst du dich nicht mehr wohl hier auf dieser Erde. Wenn du dich wohl fühlst in diesem Schmutz, in diesem Unrat, dann habe ich ernstliche Bedenken. Dann gehst du mit hinein, wie es hier geschrieben steht, und brachte sie alle um. Dann steht über deinem Leben das schreckliche Gerichtswort verlassen. Ich möchte nicht, dass über meinem Leben verlassen stehen soll. Weißt du, was ich möchte? Über meinem Leben soll das Wort stehen, angenommen. Die Weichen müssen jetzt gestellt werden, am besten heute Abend. Du, wenn's nicht ganz klar und ganz sauber ist diesbezüglich bei dir, dann wünsche ich, dass es dir nicht nur warm ums Herz, sondern heiß ums Herz werden möchte heute Abend. Aber die Begebenheit ist ja so lehrreich, ich kann das alles ja sowieso nur kurz streifen. Als dieser Abraham dann merkt, worum es geht, weißt du, dann fängt er an, in Fürbitte vor Gott hinzutreten. Wo sind die Beter in dieser letzten Zeit? Das ist die große und wichtige Frage. Und dann berichtet uns das Alte Testament in so feiner und wunderbarer Weise, dass diese beiden Engel dann auf Sodom zueilen und des Nachts dort ankommen. Das hat mich so sehr bewegt. Also, wenn die Sonne anfängt unterzugehen, ihr Lieben, kommen die beiden Boten der Ewigkeit nach Sodom. Vergesst es nicht. Wie es war zur Zeit Lots. Besser übersetzt, genau so wie es war zur Zeit Lots. Treten Boten der Ewigkeit auf. Kräfte der unsichtbaren Welt werden aktiv. Ihr dürft von mir denken, was ihr wollt, das glaube ich. Ich glaube, dass Kräfte der unsichtbaren Welt aktiv werden, um Lot vor dem Untergang in wunderbarer Weise herauszuholen. Gott wird diesen Lot aus Sodom herausholen, ehe Sodom in Schutt und Asche versinkt. Ich brauche ja keine Erklärungen abzugeben, ob so etwas möglich ist. Erst kürzlich haben wir in Stockholm von den Friedensexperten die große Warnung gehört. Sie war unüberhörlich. Es ist schon so viel Kriegsmaterial, Vernichtungsmaterial angehäuft, dass die Menschheit 50 Mal total ausgerottet werden könnte. Und ich glaube nicht, dass die Waffen gemacht worden sind, um sie später ins Museum zu stellen. Die Erde wird wüst werden. Da wird es schrecklich zugehen. Der fahle apokalyptische Reiter, du, der wird zuschlagen. Glaube mir. Und die vier Gerichtswinde, die stehen auch bereit. Ich will das alles nur andeuten. Ich kann heute Abend in diesem Rahmen nicht darüber reden. Auf den Tag, auf die Stunde, bis der Befehl Gottes kommt, dann werden sie losgelassen. Von allen vier Windrichtungen stürmen die Gerichtsengel über die gesamte Menschheit und die haben den Befehl, keinen Strauch, keinen Baum zu beschädigen, als nur die Menschen, die das Mahlzeichen ihres Gottes nicht an ihren Stirnen tragen. Also am Abend kommen die beiden Engel dort an. Wenn die Sonne untergeht, die Gnadensonne am Ende des Gnadenzeitalters, tritt Gott auf den Plan mit Boten der Ewigkeit. Und als sie dort vor der Stadttor erscheinen, sitzt Lot dort im Stadttor. Manche sagen, er hätte mit der Gerichtsbarkeit der Stadt etwas zu tun gehabt, denn die Leute pflegten im Tor zu sitzen. Nun, wie dem auch sei. Man kann es auch so auslegen. Der Lot war einer, der war in Sodom und war doch nicht ganz drin. Er gehörte nicht dahin, aber er war eben in Sodom. Er war im Tor. Er war einer, der war halb drinnen und halb draußen. Und es geht heute in unserer Zeit um die Leute, die halber drinnen sind und halber draußen sind. Gott möchte dich herausziehen aus diesem sündlichen Einfluss dieser Welt. Lot sieht sie. Und Gott sei Dank hat er ein inneres geistliches Gefühl noch. Er geht ihnen entgegen, bückt sich vor ihnen. Er sagt, es ist Abend geworden, kommt doch bitte in mein Haus. Und die wollen nicht, erstaunlich. Die wollten nicht. Warum wollten denn die nicht da hinein? Oh, lass mich es dir sagen. Diese reinen Wesen aus der Ewigkeit, diese Menschen mit einem zarten, sittlichen Feingefühl, die zog's gar nicht da hinein nach Sodom. Die hatten eine derartige innere Abneigung gegen die Atmosphäre da in Sodom. Schmutzige, dreckige Atmosphäre. Aber er nötigt sie sehr. Und da ließen sie sich überreden. Und er nimmt sie mit. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, ihr Lieben, wie das da so vor sich ging. Vom Tor aus, vom Stadttor aus, ging Sodom mit diesen beiden Engeln durch die Straßen in Sodom und bestimmt begegneten da ihnen einige Leute. Und vielleicht gingen auch einige Vorhänge, ich weiß nicht, ob es welche gab. Ihr müsst verstehen, was ich damit sagen möchte. Vielleicht gingen auch einige Vorhänge so auf die Seite. Diese beiden Boten wurden beobachtet. Und weißt du, was man an ihnen gesehen hat? Dass sie reine, saubere Gesichter hatten und einen klaren Blick. Da hat keine gierige Lust herausgeschaut. Menschen mit einem unschuldigen Gesicht, mit einem sauberen Inneren. Und die gingen da hindurch. Und die waren Fremdkörper hier in dieser Stadt. Solche Leute mit solch einem Blick, Leute mit solch einem Angesicht, das waren Seltenheiten. Die mussten auffallen hier in Sodom. Und das gab ganz schnell hinter dem Rücken des Lots ein Stadtgespräch. Hast du die zwei Männer, diese zwei schönen, kräftigen, sauberen Männer gesehen? Nun, Lot ging mit ihnen ins Haus. Vergesst es nicht. Immer das Ganze genau so, wie es war zur Zeit Lots. Lot nahm diese Boten der Ewigkeit in sein Haus. Ist dein Haus auch offen für die Boten der Ewigkeit? Oder nur für die weltliche Gesellschaft, für Geburtstagsfeier, Partys, Fernsehapparat, schmutzige Literatur? Was gibt's alles so in deinem Haus? Lot nahm die Boten der Ewigkeit in sein Haus. Aber in Sodom, da gab's kein geistliches Unterscheidungsvermögen mehr. Und das ist so ein richtiges Zeichen, dass die Welt gerichtsreif wird. Das geistliche Unterscheidungsvermögen schwindet mehr und mehr unter der Menschheit. Aber wo diese Sexwelle anfing zu rollen dort, Und die homosexuelle Welle anfing zu rollen dort. Da geschah etwas, gerade in dieser schwierigen Zeit, ja, wo Sodom überrollt wurde von einem schrecklichen, schmutzigen Geist und die ganze Stadt zu einer fragwürdigen Einheit gebracht worden ist. Ich kann mir das nicht anders erklären. Da waren nicht nur die beiden Engel aus der himmlischen Welt da, da waren auch schwarze Engel da in Sodom und die haben da auch schon gearbeitet und gewirkt. Aber im Hause Lots, da wurde ein Abendmahl zubereitet. Sehe darin überall eine wunderbare Bedeutung. Weißt du, was da für ein besonderes Abendmahl zubereitet wurde? Ungesäuerter Kuchen. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Spielt im Neuen Testament eine Rolle. Kein Sauerteig war da drin. Kennst du das Brot frei vom Sauerteig der Sünde? Kennst du das Lebensbrot? Man saß da um einen Tisch herum und nahm dieses ungesäuerte Brot. Jesus war der Mittelpunkt dort bei dieser kleinen Versammlung. Es wird in Sodom, bevor es mit den Endgerichten losgeht, wird eine kleine Schar beieinander sein. Die wird gesammelt sein um ungesäuerte Brote. Eine Schar, bei der sich es nicht um irgendeine Kirche, nicht um irgendeinen frommen Bruder, Papst oder Stammapostel dreht, sondern um das ungesäuerte Brot. Eine Schar, deren Herz für Jesus Christus entbrannt ist. Wir gehen hinein in diese prophetische Situation. Lebst du in Sodom? Oder hast du dich geschart um den ungesäuerten Kuchen? Und wo sie gegessen hatten und sich zur Ruhe begeben wollten, da wird gesagt, was Eigenartiges, da sammeln sich alle Männer und die ganze Stadt und umzingeln das Haus dieses Lots. Die Konfrontation beginnt zwischen Licht und Finsternis, zwischen dieser Welt und der kleinen Schar, die sich im Hause des Lot versammelt. Das ganze Haus umzingelt und dann fängt man an zu schreien und zu rufen. Lot, komm heraus! Lot, komm heraus! Und Lot merkt, dass es da einen Tumult gibt. Er geht hinaus, schließt aber von außen die Tür zu. Das weiß ich nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das damals in jener Zeit war. Die Türen wurden von innen verriegelt. Innen gab es keinen Schlüssel. Man kannte das damals noch nicht, dass man von beiden Seiten zuschließen konnte. Das wurde nur von außen verschlossen und schloss von außen zu und nahm den Schlüssel an sich. Und jetzt sah sich dieser Lot plötzlich zwischen zwei Fronten. Hier war diese ungeheure Flut von Hass und Schmutz. Und drinnen in seinem Haus waren die Boten der Ewigkeit. Und was fordern sie von ihm? Was hast du für zwei Männer hier in deinem Haus? Gib sie heraus, damit wir sie erkennen. Überleg dir, eine ganze Stadt, eins für eine solche schmutzige Handlung. Sex besessen, kann ich nur sagen. Und einer möchte da nicht mitmachen, der fällt doch auf. Und jetzt ladet sich dieser ganze Hass auf den einen ab. Und weil Lot sich weigert, rufen diese Leute, gut, wenn du nicht willst, dann werden wir dir mehr zusetzen als jenem, und drangen auf ihn ein. Geschwister und Freunde, so wird die Situation sein vor der Wiederkunft Jesu Christi. Die große Masse, die Öffentlichkeit wird auf sie dringen. Diese kleine Schar wird einfach auffallen, weil sie mit der öffentlichen Entwicklung nicht mehr mitmachen kann, gewissenshalber. Sie wird ein Fremdkörper sein. Und man dringt auf sie ein, möchte sie unschädlich machen. Und das kommt, diese Verfolgung. Aber da geschieht etwas Eigenartiges. Obwohl er von außen zugeschlossen hat, greifen die beiden Engel heraus und holen diesen Lot herein. Und die Masse wird mit Finsternis geschlagen, mit Blindheit geschlagen. Es ist gut, wenn man das die Entwicklungsstufe in der Öffentlichkeit ein klein wenig beachtet. Denn wie es war zur Zeit Lots, so wird es sein bei der Wiederkunft des Herrn. Kein geistliches Unterscheidungsvermögen mehr, keinen geistlichen Widerstand mehr für die endzeitliche Entwicklung, zweitens die Sexwelle und drittens die Konfrontation mit den Gläubigen, viertens mit Blindheit geschlagen. Und sobald jetzt der Lot hereingezogen ist, offenbaren sich die beiden Engel. Während die Welt mit Blindheit geschlagen wird, mit geistlicher Blindheit, offenbaren die Boten der Ewigkeit dem Lot den Zweck ihres Kommens. Du, Lot, hast du noch irgendjemand hier in dieser Stadt, den man warnen könnte, der willig wäre, sich herausziehen zu lassen? Denn die Stadt soll verderbt werden. Darum hat uns Gott geschickt. Du, das muss eine Botschaft gewesen sein, hinter der verschlossenen Tür, abseits von dem Treiben dieser Welt. Hast du jemand? Ich weiß nicht, ob ich so fragen kann heute Abend. Hast du noch jemand aus deinen Verwandten und Bekannten, den man bewegen könnte, aus Sodom herauszugehen, sich zu bekehren, diese sündliche Welt zu verlassen? Gibt's noch jemand? Gibt es noch Leute hier auf dieser Erde? So frage ich manches Mal bei Evangelisationen. Gibt's noch Menschen, die sich vom Worte Gottes, vom Heiligen Geist bewegen lassen, herauszugehen, ehe die Gerichte beginnen? Der Lot überlegt. Und da kommen ihm seine beiden zukünftigen Schwiegersöhne in den Sinn. Und er wird dann hingeschickt, währenddem die Masse mit Blindheit geschlagen ist. Was bedeutet das? Die Dämonie nimmt Besitz von der ganzen Menschheit. Es steuert unweigerlich auf Harmageddon zu. Der kommt. Das sagen nicht nur die Zeugen Jehovas, das steht in der Bibel. Ich habe nichts mit diesen Leuten zu tun, aber das steht tatsächlich in der Bibel. Der Antichrist und der falsche Prophet bringen die gesamte Menschheit, so werden sie verführt werden, bis nach Harmageddon. Auflehnung, öffentliche Auflehnung gegen den lebendigen Gott. Und in dieser Situation versucht man, diese beiden zukünftigen Schwiegersöhne zu bewegen. Hört, flieht aus dieser Stadt, sie wird vernichtet werden. Ihr wisst, was die beiden sagen. Es war ihnen lächerlich. Wenn du heute mit einer Endzeitbotschaft kommst, wenn du deinem Inneren ganz genau weißt, das Gericht wird kommen, und du sagst es, dann scheint es vielen lächerlich zu sein. Es war die letzte Nacht dort in Sodom. Am nächsten Morgen, als die Dämmerung begann, drängen diese beiden Engel auf. Ich kann nichts beginnen, bevor ihr nicht aus Sodom heraus seid. Das Gericht kann nicht beginnen, ehe nicht die Auserwählten herausgeholt sind. Lot zögerte. Ich kann das so gut verstehen. Vielleicht hat er bei sich gedacht, es wäre doch schön, wenn man wenigstens bis 8:30 warten könnte, da macht die Volksbank auf. Ich habe da noch 40.000 D-Mark. Das so, ohne alles da jetzt aus der Stadt herausfliehen, ja, wie soll denn das da alles da weitergehen? Also da blicke ich nicht durch. Also wenigstens ein kleines finanzielles Polster. Aber wer auf dem Dach ist in jenem Moment, der steige nicht hernieder. Und gedenket an Lots Weib, da heißt es, alles zurückzulassen. Oder vielleicht hat er gedacht, nur 400 Meter von meinem Haus, da ist eine Spedition, meine neuen schönen Stilmöbel, meine Perserteppich. Vielleicht könnte man da noch manches mitnehmen. Nein, du nimmst nichts mit von Sodom. Da wird das nackte Leben wird gerettet werden. Es kommt gerade in jenem Augenblick auf die Bereitschaft an. Schau, deshalb haben wir solche Versammlungen, dass uns das in aller Deutlichkeit gesagt wird. Die zögern immer noch und dann greifen die beiden Engel zu. Ich denke, jeder hat zwei genommen. Eins die Eltern und eins die beiden Töchter und zogen sie aus der Stadt heraus. Er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen und sie werden sammeln seine Auserwählten von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Ich glaube, dass Boten der Ewigkeit mitwirken werden. Lasst mich in dem Zusammenhang, was das Haus Lot betrifft, auch noch eine neutestamentliche Stelle zitieren. Herberget gerne, denn dadurch haben manche ohne ihr Wissen, das ist ein neutestamentliches Wort, Engel beherbergt. Überlegt ihr, ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es gibt Engel ohne Leib. Es gibt aber auch Boten des lebendigen Gottes im Leib. Glaub mir das. Und es gibt Boten des lebendigen Gottes, die haben eine wunderbare Engelsbegleitung. Und weißt du, was ich glaube? In der letzten Zeit wird Gott einzelne seiner Boten, um das durchzuführen, wunderbar mit himmlischen Kräften ausrüsten. Bist du so ein Lot? Bist du ein Auserwählter? Willst du dich herausziehen lassen aus Sodom und Gomorra? Genauso wie es war zur Zeit Lots, so wird es sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Amen. Wir wollen wieder stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns durch dein prophetisches Wort die Entwicklung der letzten Zeit so klar voraussagst. Du sagst uns, dass Gerichte kommen werden, schreckliche Gerichte, die nicht aufzuhalten sind. Du hast uns aber auch gezeigt, dass die Auserwählten nicht mit umkommen werden. Du wirst sie herausholen. O, ich danke dir. Nun siehst du in jedes Herz. Ich danke dir und weißt, wie wir zu dir stehen. Helf du uns, Heiland, damit wir uns loslösen aus Sodom, dass wir dir konsequent nachfolgen. Ich bitte es um deines wunderbaren Namens willen. Gib uns heilige Entschiedenheit. Amen.
Schau, Herr, ich will dir zeigen, wie ernst es Gott stets meint. Auch wenn du denkst, es ist nicht so, hat er es so gemeint. Ich denke da an Noahs Zeit, die Menschen waren nicht gut. Die Sünde schrie zu Gott empor, da sandte er die Flut. Gott meint es ernst, das was er spricht, nimmst du es leicht, kommt das Gericht. Drum wird es Zeit, dass du es lernst, auf Gottes Wort um einzugehen. Gott meint es ernst. Historisch ist auch jener Turm der Turm von Babylon. Die Menschen waren frevelhaft, voll Spott und voller Hohn. Sie sprachen, wer ist dieser, der sich der Herrgott nennt? Und dann geschah, was jeder von uns als Sprachverwirrung kennt. Gott meint es ernst, das, was er spricht. Nimmst du es leicht, kommt das Gericht. Drum wird es Zeit, dass du es lernst, auf Gottes Wort um einzugehen. Gott meint es ernst. Auch Sodom, diese Sündenstadt, schaut nichts mehr. Das Feuer Gottes fiel herab und Sodom war nicht